Hallo und herzlich willkommen im Gedankenfrei Podcast. Ich bin Ricarda Barbara Rasso und ich lasse hier im Gedankenfrei Podcast gerne meinen gedankenfreien Lauf. Und der Grund, warum ich heute eine Podcast-Folge aufnehme, ist, dass ich über den letzten Monat eine, ja, ich würde es mal sagen, Challenge selbst ausgerufen habe, dass ich dich einen Monat mit durch meinen Zyklus nehmen möchte. Der Wunsch war schon sehr, sehr lange da, so ein Zyklus-Journal mal zu machen und einfach mal mitzunehmen durch meinen Alltag, wie es mir wann geht, was ich wie tue, weshalb ich das tue. Und ja, jetzt ist dieser Zyklus zum Abschluss gekommen. Seit gestern hat ein neuer Zyklus begonnen und das war für mich jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, um dieses Zyklus-Journal, um diese Erfahrung rund werden zu lassen, dass ich jetzt eine Podcast-Folge dazu aufnehmen möchte. Einfach, falls du es auf Instagram verpasst haben solltest, falls du nicht jeden Tag dabei warst, möchte ich dir hier nochmal so einen kleinen Abriss geben, worüber ich gesprochen habe und warum es mir so ein Anliegen ist, dass wir uns mit unserer weiblichen Natur nicht einfach nur beschäftigen wie mit einem Projekt, sondern dass wir da wirklich eintauchen und ja diese weibliche Kraft, die wir da Monat für Monat in unseren fruchtbaren Jahren, dass wir diese Kraft einfach für uns nutzen und uns eben von all dem lösen, was wir meinen gehört zu haben, von all den Identifikationen, von dem, was uns gesagt wird, sondern einfach wirklich mal in die Autorität unseres Körpers hineinspüren und danach handeln. Darum geht es mir und das ist mir ein absolutes Herzensanliegen. Also wenn du Lust hast, dann bleib bitte dabei. Wir hören uns gleich. So, da sind wir also im Gedankenfrei-Podcast in der Folge rund um das Zyklus-Journal, das ich auf Instagram gemacht habe. Also wie gesagt, der Impuls, der kam jetzt das letzte Mal. Ich saß morgens auf meiner Yogamatte, hatte gerade Sport gemacht und habe gesagt, so und jetzt ist die Zeit reif. Ich glaube, ich habe mich mit dem Gedanken seit bestimmt 5 oder 6 Jahren getragen. Ich muss dir sagen, dass das nicht nur auf Zustimmung gestoßen ist, dass ich offen darüber spreche, welche Menstruationsprodukte ich zum Beispiel verwende, dass ich auf der Suche nach neuen Menstruationsprodukten bin, wie die Menstruation bei mir abläuft, wie generell der Zyklus abläuft, sehr viel, eigentlich auch einfach erstmal sehr viel Wissen nur mitgegeben habe und auch hin und wieder beleuchtet habe, wie ich es denn jetzt wirklich bei mir umsetze und bei mir lebe, weil es ist ja so, dass ich da wirklich schon eine lange Reise hinter mir habe und meinen Körper jetzt seit 6, 7 Jahren wirklich ganz intensiv erforscht habe, was das angeht. Da wurde mir zum Beispiel gesagt, so hey, das ist doch jetzt einfach etwas, darüber müssen wir doch nicht sprechen. Es ist aus welchem Grund auch immer, ist das halt so, dass Frau menstruiert, das müssen wir doch jetzt nicht bis ins kleinste Detail auseinandernehmen. Und ich sage doch. Ich sage doch, aus einem ganz einfachen Grund. Wissen ist Macht und Wissen über sich selbst ist Selbstermächtigung. Und wenn du mir schon eine Weile folgst oder wenn du auch andere Folgen von mir gehört hast, oder auch weißt, was ich anbiete mit dem Limitless Woman Programm, dann weißt du, dass es mir ein absolutes Anliegen ist, dass wir selbstermächtigt durch das Leben schreiten, weil ich glaube, dass wir so auch auf die Welt gekommen sind. Und dann kann es sein, dass wir eben Rahmenbedingungen bekommen haben, die uns in unserer Selbstermächtigung unterstützt haben, oder wir haben es uns ausgesucht, das eben anders zu erlernen, um es dann eben anderen weitergeben zu können. Weil es gibt Menschen, die haben das intuitiv für sich raus, die können das, die haben dieses Leuchten, die haben dieses Strahlen, die haben diese Selbstverständlichkeit und diese Selbstermächtigung, mit der sie durchs Leben gehen. Und es gibt die Menschen, die lernen das erst und es gibt dann diejenigen, die sagen, okay, das, was ich gelernt habe, das gebe ich dir jetzt weiter, weil ich es mir für noch mehr Menschen eben wünsche. Und ich bin dankbar. Ich bin für mich dankbar, dass ich so viel gelernt habe, um es jetzt überhaupt weitergeben zu können. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, sonst würde ich das hier nicht tun. Also Wissen ist Macht und Wissen über sich selbst ist Selbstermächtigung. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt und du darfst dir einfach auch vor Augen halten, was sich alles verändert hat, weil es eben Frauen gegeben hat, die sich mit dem Zyklus beschäftigt haben, nicht nur aus einer rein wissenschaftlichen Seite, sondern wirklich in ihrem Alltag, in ihrem Erleben und das weitergegeben haben. Dadurch konnte sich so unfassbar viel verändern. Erst dadurch ist es ja möglich geworden, dass wir das aus dieser Stigma-Ecke rausholen, aus dieser Tabuthema-Ecke rausholen. Ich meine, andere Tabuthemen, über die auch, also jetzt schon wieder vermehrt gesprochen wird, sind zum Beispiel die Wechseljahre, die Zeit des Wechsels. Das kommt immer mehr ins Bewusstsein, weil es da auch immer mehr Frauen gibt, die sich jetzt in diesem Zeitraum befinden und die sagen so, ja, natürlich, das ist ein ganz stinknormaler körperlicher Prozess wie Ein- und Ausatmen. Natürlich rede ich öffentlich darüber. Und ein anderes Thema, was aber noch viel mehr mit Tabu und belegt ist, ist ja weibliches Lustempfinden. Aber um das soll es hier jetzt nicht gehen, nur so am Rande, weil es hat ja tatsächlich was, es hat was mit Hormonen zu tun, es hat was mit Testosteron zu tun, aber das würde jetzt hier an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Also, das überhaupt andere Menstruationsprodukte entwickelt werden konnten, weil wir einfach mal gesagt haben, so, ey, was soll denn dieser Quatsch, dass wir die ganze Zeit einen Plattformmund halten, das ist ein ganz normaler Prozess und wie sollen wir es uns leicht machen, wenn wir nicht uns untereinander austauschen? Ich meine, der Punkt ist, wie anders hätte auch deine Teenie-Zeit sein können, wenn du über all diese Prozesse, wenn du jemanden, damit will ich niemanden einen Vorwurf machen oder irgendwie eine Schuld zuschieben, ja. Aber wie anders wäre es gewesen, wenn du jemanden an deiner Seite gehabt hättest, der dich in deiner Pubertät begleitet und sagt so, ah, schau mal, jetzt fühlst du dich so, ah ja, jetzt schau mal, fühlst du dich so. Ermuntert hätte, ein Zyklus-Journal tatsächlich zu führen und zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja Dinge, die bei dir immer wieder auftauchen. Oder schau mal, ja, weil es gibt ja so viele Dinge, die unseren Zyklus beeinflussen. Beziehungsweise, wie wir das Ende des Zykluses empfinden. Also wir kriegen die halt einfach, wenn wir einen Lebensstil pflegen, der nicht im Sinne des weiblichen Körpers ist, dann kriegen wir halt einfach nur mal eine Quittung. Und an der Stelle gilt es dann auch gar nicht, irgendwie einen Groll zu haben und dann sich dafür zu verfluchen, dass man einen weiblichen Körper hat, sondern vielleicht mal die Perspektive zu tauschen und zu sagen so, ja, vielleicht ist dieser Lebensstil, der an so vielen Ecken angepriesen wird und was ich als Frau alles zu leisten und zu erreichen habe, vielleicht stelle ich das in Frage, vielleicht will ich etwas ganz anderes leben und erreichen. Du siehst, das ist ein Thema, da bin ich sehr passionsgeladen. Und wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen, dass wir hier in unserem deutschsprachigen Raum schon eine sehr westliche Brille auch aufhaben. Nicht überall auf dieser Welt wird so offen tatsächlich darüber gesprochen, was einfach zu Problemen führt im Alltag. Zu ganz banalen hygienischen Problemen, weil eben man sich dafür schämt, junge Frauen sich dafür schämen, dass sie bluten, dass sie sich nicht trauen zu sagen, dass sie an die raus möchten, an die Apotheke sich Binden besorgen, dass es vielleicht überhaupt gar keinen Zugang gibt zu Binden. Also wenn das kein massiver Einschnitt in die Lebensqualität ist, dann weiß ich auch nicht. Und von Selbstermächtigung ganz zu schweigen. So. Wenn ich das jetzt quasi in so einem kollektiven Gebilde mir anschaue, dann ist es einfach wichtig, dass wir dieses Privileg, dass wir so offen darüber sprechen können, dass wir das auch nutzen. Das ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir dieses Privileg haben, dass wir offen darüber sprechen können, dass wir dieses Wissen weitertragen, dass wir Veränderungen in unserem Alltag leben, dass wir sie in die Umsetzung bringen. Um einen Gegenpol zu schaffen, kollektiv. Um eine andere Seite, um eine andere Perspektive zu nähren. Um ein anderes Paradigma anzufüttern. Dafür machen wir das. Also, wenn wir das ganz groß sehen, dafür machen wir das doch, oder? Also, es konnte wahnsinnig viel Positives für uns als Frau bewirkt werden, dass wir uns selber sozusagen den Blatt vom Mund weggenommen haben und gesagt, was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Warum reden wir eigentlich nicht darüber? wie es dir geht, wie es mir geht, was dir gut tut, was mir gut tut. Das ist ja auch einfach ein Thema von Sisterhood. Und abgesehen davon bist auch du eine Ahnin von morgen. Also irgendwann mal wird es dich nicht mehr geben und es wird vielleicht auch nicht jede einzelne Tat in die Annalen eingehen, in die Geschichtsbücher eingehen, aber trotzdem ist das Gefühl, wie du Weiblichkeit für dich gelebt hast, das wird bleiben, weil das werden nämlich andere Frauen, heranwachsende Frauen, werden sich das von dir abschauen und sie werden auf sozusagen deinen Schultern stehen, sie werden über deine Brücken gehen. Und du hast es in der Hand, was für eine Art von Brücke du bauen möchtest, für die, die nach dir kommen. Ich weiß, das ist total riesig und eigentlich soll es ja nur um den Zyklus gehen, aber du siehst, dass das Thema für mich viel, viel tiefer und viel, viel tiefgründiger ist, als jetzt wirklich nur, wie komme ich gut durch den Alltag. Ja. Über welche Punkte habe ich denn jetzt genau mit dir gesprochen? Ich habe mit dir über Ernährung gesprochen. Ich habe mit dir über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Ich habe mit dir über das Thema Alkohol gesprochen. Und ich weiß, dass da haben wir einfach, wir sind in unserer Gesellschaft, wachsen wir einfach mit diesem Alkohol auf. Wir sehen das bei den Erwachsenen. Wir sehen das irgendwie, dass sie das bei ganz vielen Gelegenheiten konsumieren. Und die Frage, die wir uns jetzt mal ganz abgesehen von dem Zyklus stellen dürfen, ist so, warum genau brauchen wir als Erwachsene diesen Alkohol? Warum genau? Und jetzt könnte man ganz lapidar antworten, naja, weil es halt gesellig ist, ja. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass der Alkohol dich Dinge fühlen oder nicht fühlen lässt, die du also von denen du nicht weißt, wie du sie auf einem anderen Weg kanalisieren kannst. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich eben dem Alkohol sehr zugetan, das ist das Wort. Sehr zugetan war, weil ich nämlich an einem bestimmten Punkt gemerkt habe, dass er mich ganz vieles nicht mehr fühlen lässt, also ganz vieles abschwächt, was ich an Schmerz, an unverdauten Dingen, an unausgesprochenen Dingen, an unerfüllten Dingen in mir herumtrage. Und der Alkohol hat es mir eine Zeit lang leichter gemacht, das nicht zu spüren, bis mein Körper halt irgendwann mal gesagt hat, ich mag nicht mehr. Gleichzeitig gab es aber diesen Teil, diese junge Ricarda in mir, die ganze Zeit, die gesagt hat, so, warum brauchen wir Erwachsenen das? Also warum brauchen die Erwachsenen das? Wieso? Warum brauchen sie dieses Ventil? Und warum haben sie kein anderes Ventil? Zurück zum Zyklus. Es ist so, dass unser Körper immer erst unser eigenes Überleben sichern wird, bevor es in irgendeiner Form um Reproduktion, um Fortpflanzung gehen kann. Oder um ein weiteres Leben gehen kann. Es wird immer erst das eigene Leben geschützt. Also zuerst die Sauerstoffmaske auf sich selbst, bevor du anderen helfen kannst. Nach diesem Prinzip funktioniert unser Körper. Und das erkläre ich dir deswegen, weil der Alkohol ja über die Leber verstoffwechselt wird. Und es ist so, dass in der ersten Zyklushälfte das Östrogen ja sehr dominant ist. Das ist die erste Zyklusphase wird vom Östrogen bestimmt. Und das Östrogen, das verschwindet in der zweiten Zyklushälfte nicht einfach. Das löst sich nicht in Luft auf, sondern es ist so, dass die Leber das verstoffwechselt. Und wenn die Leber aber erst einmal damit beschäftigt ist, Gift aus deinem Körper rauszuschaffen, nämlich in Form von Alkohol, weil du hier irgendwie dort Drinks, hier noch irgendwie Afterwork und vielleicht noch hier und da in irgendeiner Praline. Wenn dein Körper damit beschäftigt ist, dann kann er das Östrogen erst später abbauen, wenn überhaupt. Und das reichert sich dann eben an, das kann zu einer Östrogendominanz führen, was eben wiederum zu diversen Symptomen führen kann. Worüber ich nicht gesprochen habe, ist Zucker, dazu bin ich nicht gekommen, funktioniert aber letzten Endes nach demselben Prinzip und es ist so, dass in der zuckerfreien Community, in der ich mich bewege, es tatsächlich so ist, dass ganz viele Frauen davon sprechen, dass der Verzicht auf Haushaltszucker sehr dazu geführt hat, dass die Zeit vor der Periode und die Periode selbst deutlich, deutlich besser und angenehmer empfunden werden als mit Zucker. Weil letzten Endes ist Zucker einfach ein ganz schlechter Brennstoff in deinen Zellen, der dich nicht weiterbringt, sondern tatsächlich eher kranke Zellen füttert. Dann habe ich über Koffein gesprochen. Bei Koffein ist es so, dass es bei mir damals keinen Unterschied gemacht hat, ob ich Koffein zu mir nehme oder nicht und auch in welcher Zyklushälfte ich es zu mir nehme. Das war für mich, also hat es keinen Unterschied gemacht, und dennoch ist es so, dass Koffein, Adenosin, dem Botenstoff Adenosin im Körper sehr ähnlich ist und sich deswegen an die Rezeptoren vom Adenosin setzen kann. Das Adenosin hat die Aufgabe, Müdigkeit dem Körper zu schicken, dem Gehirn Müdigkeitssignale zu schicken, um eine Überlastung zu vermeiden. Dieses Koffein, das sorgt ja sozusagen dafür, dass du dich so wach fühlst. Aber letzten Endes bist du nicht auf einmal wach, sondern du überhörst einfach die Signale deines Körpers, dass er müde ist. Und da darf ich natürlich dann auch wieder im Sinne dieses höher, weiter, schneller, des männlichen Yang-Dilemmas, möchte ich dich einfach dafür sensibilisieren, ob das wirklich in deinem Sinne ist. Mann und Frau, aber jetzt sind wir ja hier unter uns gerade, ob das wirklich in deinem Sinne ist, dass du immer wieder über deine Grenzen gehst, indem du Koffein konsumierst. Da scheiden sich auch die Geister, ob man es machen soll oder nicht. Ich habe einfach für mich persönlich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte und seit der Schwangerschaft auch keinen Tropfen Koffein mehr zu mir genommen. Also sicherlich gibt es einen Rahmen, wenn du zum Beispiel noch schon eine gewisse Weile wach bist, also nicht das zum Wachwerden am Morgen benutzt, sondern vielleicht vorher schon Sport gemacht hast und dann am Vormittag eine Tasse Kaffee trinkst und dann wirklich über den Tag hindurch die Zeit hast, dass der Körper das eben abbauen kann und du dann abends einen Schlaf, worüber wir gleich sprechen werden, einen Schlaf sicherstellen kannst, dann ist das mit Sicherheit in Ordnung. Ich habe es halt einfach für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Ja, Thema Schlaf. Also, es wird ja auch dann ganz oft berichtet, dass die Hormone daran schuld sind, dass wir Frauen ja solche Schlafstörungen haben. Und ich habe in einer meiner Stories geteilt, dass Schlafstörungen in Anführung, also es ist mich erstens mal total nervt, dass das als etwas Krankhaftes gesehen wird, dass das hier pathologisiert wird. Eine Schlafstörung ist nur dann ein Problem, wenn du tagsüber dich nicht ausruhen kannst. Genauso wie unsere Babys auch kein Problem sind, wenn sie nachts wach werden, weil sie unsere Unterstützung brauchen beim Weiterschlafen oder gestillt werden müssen nachts. Das ist ja für die erstmal so kein Problem. Die machen ja schließlich einen Mittagsschlaf. Sie haben die Erlaubnis, sich mittags auszuruhen. Wir haben uns eine Leistungsgesellschaft gebaut, in der wir uns keine Leistungseinbrüche erlauben dürfen. Und dann ist es natürlich ein Problem, wenn wir nachts nicht durchschlafen können, wenn es den Druck gibt, durchschlafen zu müssen, um am nächsten Tag performen zu können. So, und auch da ist ganz, ich weiß, dass wir nicht alles von heute auf morgen verändern können, aber hier ist trotzdem, stelle ich die Frage in den Raum, ist es wirklich sinnvoll? Also finden wir da nicht auch andere Möglichkeiten? Ich habe es tatsächlich eine Zeit lang als ich noch ins Büro gegangen bin, habe ich tatsächlich eine Zeit lang gemacht, dass ich mittags nach dem Mittagessen 10 bis 15 Minuten Powernap gemacht habe. Ich habe das knallhart durchgezogen, um eben auszugleichen, wenn die Nacht vielleicht nicht so gut gewesen ist. Aber es gibt ja auch einfach ganz viele andere Dinge, die einen guten Schlaf begünstigen können, wie dass du deine Screentime abends einschränkst. Und ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, weil viele von uns vom Fernseher zum Handy gewechselt sind, zum Einlullen. Da nehme ich mich tatsächlich teilweise nicht aus. Oft nehme ich das Handy dann nur mit im Flugmodus, um noch irgendein Sleep Training zu hören. Das ist etwas, was deinen Schlaf auch begünstigen kann. Schlafmeditation. Welche Temperatur du im Raum hast, wann du das letzte Mal gegessen hast, wann du das letzte Mal getrunken hast. All das kann die Qualität deines Schlafes beeinträchtigen oder begünstigen, je nachdem. Da kannst du das einfach mal für dich auch ausprobieren. Dann über Menstruationsprodukte, ich gucke nur gerade auf meinen Spickzettel, worüber wir so gesprochen haben, über Menstruationsprodukte, das habe ich schon angerissen, dass es da eben viele unterschiedliche Menstruationsprodukte Gott sei Dank mittlerweile gibt und ja auch das Thema Nachhaltigkeit hier immer mehr in den Vordergrund rückt, dass viele Einweg- oder Wegwerfprodukte eben auch, also die können einfach nicht recycelt werden, sondern die müssen verbrannt werden, genauso wie Einwegwindeln. Da kommt schon auch echt was zusammen und da bin ich einfach dankbar, dass es mittlerweile Alternativen gibt wie die Tasse oder die Disc oder auch Periodenunterwäsche und das einfach eine gute Zeit ermöglicht. Ich habe aber auch darüber gesprochen, dass wir einen Blick in unseren Kosmetikschrank werfen sollten. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mich seit 4 Jahren nicht mehr schminke, mache ich nicht mehr. war ich einfach während Corona zu faul. Und dabei bin ich geblieben. Ich hatte einfach keine Lust mehr, meine kostbare Lebenszeit damit zu verschwenden, dazustehen und mich voll zu kleistern, was meine Haut auch, also ich stelle es in Frage, ob das überhaupt irgendeiner Haut gut tut. Und aber auch ganz tiefer liegendere Themen. Also warum muss ich mich jetzt irgendwie irgendwelche Makel von mir, also dass ich auch überhaupt damit den Fokus auf Makel lege an mir und nicht auf die Fülle in mir. Also das ist ein viel tiefer greifendes Thema und wahrscheinlich mache ich einfach mal eine separate Folge zum Thema Kosmetik, weil das den Rahmen sprengen würde. Nichtsdestotrotz ist es so, warum ich das in dem Zusammenhang Zyklus erwähnt habe, ist, dass es in ganz vielen Produkten hormonaktive Substanzen gibt. Und eine Möglichkeit, um das zu checken, ist die berühmte ToxFox-App. Da kann man dann die Produkte, die du vielleicht in deinem Kosmetikschrank hast, die kannst du da eingeben und in der Regel sind sie dort registriert und dann gibt es, glaube ich, ein Ampelsystem, ob das bedenklich ist, ob es sehr bedenklich ist, ob es naja ist oder ob es grün ist. Und da wird dann eben dir dann auch gesagt, ob hormonaktive Substanzen enthalten sind oder nicht. Und jetzt ist es so, dass man sagen könnte, ja, aber die Behörden haben das doch zugelassen. Warum machst du denn da jetzt so ein Geschiss? Also das Ding ist, das sind Umweltbotenstoffe. Das sind also keine körpereigenen Stoffe, sondern die Botenstoffe, diese Teilchen, sind chemisch so aufgebaut wie Botenstoffe. Sie sehen denen sehr ähnlich. Das heißt, sie können sich an dieselben Rezeptoren in deinem Körper andocken wie deine körpereigenen Hormone. Und ganz viele hormonaktive Substanzen können sich dementsprechend in deinen Zellen andocken und können dann Prozesse in Gang setzen, die vielleicht noch gar nicht dran wären. Und das sehen wir insbesondere auch bei Männern, die viele Produkte mit hormonaktiven Substanzen verwenden, dass sie so ein bisschen verweiblichen. Das liegt an diesen Umwelthormonen. Und die sind ganz stark, um dir mal ein Beispiel zu geben, es ist ganz stark in chemischen Lichtschutzfiltern zum Beispiel drin. Also in Sonnencremes. Und es gibt ja einen Grund, warum Sonnencremes in einigen Teilen der Erde im Meer verboten wurden, weil eben die hohe Konzentration dazu geführt hat, dass Korallenriffe absterben. Und das ganze Ökosystem da durcheinander geraten ist. Deswegen mein großer Tipp, auf mineralischen Lichtschutz umzusteigen und sowieso grundsätzlich zu hinterfragen, wie viel Sonnenbaden möchte ich meiner Haut denn tatsächlich zuführen. Genau, ich war dabei, dass die Botenstoffe so gebaut sind und ja, spätestens in der Schwangerschaft ist es so, dass sich ganz viele Frauen dann auf einmal mit ihrem Kosmetikschrank auseinandersetzen, weil sie eben keine Substanzen mehr auf ihrem Bauch auftragen möchten, weil das so nah am Kind ist. Und dann sind sie auch einfach echt oft erschrocken, was sie sich die ganze Zeit auf die Haut geschmiert haben. Und das reichert sich dann halt einfach auch im Körper an. Und jetzt habe ich auch den Faden gefunden zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte. Naja, die Behörden, die haben das ja doch irgendwie zugelassen. Ja, das kann doch jetzt nicht so bedenklich sein. Der Punkt ist der, sie haben eine Höchstgrenze für eine einmalige Anwendung. Das heißt, wenn du dir jetzt nur einmal am Tag einen Tropfen Sonnencreme auf den Arm schmieren würdest, dann hättest du sozusagen schon deine Tagesmenge erreicht, um das Beispiel zu verdeutlichen. Jetzt ist es aber so, dass du deinen ganzen Körper eincremst und wenn du den ganzen Tag irgendwie draußen am Strand bist, dann cremst du ihn im Zweifel 2-3 Mal ein. So, dann hast du halt schon um ein Vielfaches diese Dosis überschritten. Und dann bist du vielleicht 2 Wochen im Urlaub oder du gehst jeden Tag in den Sommerferien ins Schwimmbad. Dann bist du über 2-6 Wochen, hast du das dir die ganze Zeit auf die Haut geschmiert. Und das löst eben Prozesse aus in deinem Körper, die vielleicht noch gar nicht dran wären. Das heißt, das Gleichgewicht wird gestört. Und du siehst, damit gebe ich dir ja schon eigentlich ganz, ganz viele Punkte auch mit an die Hand, die du einfach mal ganz alleine für dich losgelöst überprüfen kannst. Wo du in deinen Kosmetikschrank gucken kannst, wo du aber auch in deinen Kleiderschrank gucken kannst mit den Menstruationsprodukten oder in deinen Hygieneschrank oder eben bei der Ernährung schauen kannst. Ja, da braucht es jetzt erstmal keine Unterstützung von außen, sondern einfach nur dein Commitment, dass du dir das anschaust. Über 3 Dinge möchte ich gerne nochmal mit dir sprechen. Ich habe es schon angerissen, dass in der ersten Zyklushälfte das Östrogen sehr dominant ist. Diese erste Zyklushälfte wird auch Follikelphase genannt, das Östrogen. Und das Östrogen sorgt dafür, dass der Muttermund weicher wird und dass der Zervixschleim sich verändert. Je höher die Östrogenkonzentration im Körper ist, desto spinnbarer und durchsichtiger wird dann der Zervixschleim. Das heißt, dass und auch rund um den Eisprung ist er eben am dünnflüssigsten, am spinnbarsten, am transparentesten, um eben Samenzellen, die sich vielleicht in der Nähe aufhalten, den Weg möglichst leicht zu machen. Deswegen ist der Muttermund dann sehr weich und geöffnet und der Zervix so dünnflüssig. Darum kümmert sich das Östrogen, das follikelstimulierende Hormon, das FSH, das sorgt dafür, dass die Eibläschen reifen. Bei der Ovulation wird das Signal ans Gehirn gesendet, okay, wir können hier loslegen, das reife Eibläschen darf springen. Das reife Ei springt, das Bläschen, die Hülle bleibt und das verwandelt sich zum Gelbkörperhormon. Das läutet sozusagen die Lutealphase ein durch das luteinisierende Hormon und das gibt auch den Namen für diese zweite Phase, Lutealphase. Und das Progesteron hat die Aufgabe, weil der Körper weiß es noch nicht so genau, falls eine Befruchtung stattgefunden hat, dass eben diese befruchtete Eizelle am Leben gehalten werden kann, dass es jetzt sozusagen eine Umgebung hat, in der sie sich dann in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann, in der es weiterhin wachsen kann. Progestare bedeutet für die Schwangerschaft aufrechterhaltend. Das ist dann der Name, die lateinische Bezeichnung von diesem Hormon. Das ist die Aufgabe. Und wenn es dann halt nicht stattgefunden hat, ist es so, dass das Progesteron abfällt und mit dem Abfall des Progesteron fällt auch die Körperaufwachtemperatur ab. Die Körperaufwachtemperatur können wir messen mittels eines Basalthermometers über den gesamten Zyklus. Wenn das Ei springt, dann geht das um 0,2 Grad Celsius, steigt die Aufwachtemperatur morgens. Wenn der Zyklus zu Ende ist, weil eben keine Befruchtung und keine Einnistung stattgefunden hat und die Periode eingeleitet wird, dann sinkt die Körpertemperatur wieder und das ist immer dann ein sicheres Zeichen, dass es mit der Periode jeden Moment losgehen kann. Ich habe auch darüber gesprochen, dass wir diese Zyklusphasen unterschiedlich für uns nutzen können. Wir können die erste Zyklusphase als die sogenannte Me-Time verwenden, also wo wir wirklich unsere Projekte vorwärts treiben, weil uns das so viel Aufschwung gibt, die erste Zyklushälfte. Die Zeit rund um die fruchtbaren Tage, rund um den Eisprung. Das ist eine super Phase, um eben zu daten oder mit dem Partner eben Zweisamkeit zu verbringen, da schöne Momente zu schaffen, was natürlich nicht bedeutet, dass man es nicht auch in anderen Phasen machen kann. Aber in dieser Zeit ist Frau logischerweise von der Biologie her sehr empfänglich dafür und die Bemühungen des Partners fallen einfach auf extrem fruchtbaren Boden. Also man kann es sich ja in der Partnerschaft auch einfach leicht machen. Und schauen, ob man das nicht ein bisschen in die Richtung steuern kann. Aber wie gesagt, ohne Erwartungsdruck, dass es dann jetzt dieses krasse Über-Mega-Date sein muss zu diesem Zeitpunkt, sondern eigentlich eher so ein neugieriges, hey, lass uns das doch mal ausprobieren. Und die zweite Zyklushälfte, die erste Zyklushälfte, You-Time, für die Projekte. Die zweite Zyklushälfte, Me-Time. Entschuldigung. Me-Time. Und ich weiß, dass diese Me-Time, dass dieser Begriff so unfassbar ausgelutscht ist. Und ich weiß, dass uns sehr viel als Me-Time verkauft wird, was uns vielleicht am Ende gar nicht gut tut und es sich einfach nur anfühlt wie ein weiteres To-Do auf unserer Liste. Und was Me-Time für dich bedeutet, das weiß ich nicht. Das darfst du selbst herausfinden. Für mich hat es vor allem bedeutet, dass ich in dieser Zeit mehr auf meinen Schlaf achte, dass ich Unterstützung einfordere, im Sinne, dass ich wirklich um Unterstützung bitte, wenn ich merke, meine Ressourcen werden weniger, insbesondere jetzt auch, wo ich Mutter bin und der Zyklus ja doch in vielen Fällen einfach nebenher läuft, ich das einfach rechtzeitig flagge und sage so, ups, ich brauche jetzt bitte Hilfe, ich kann gerade nicht, mein Körper ist einfach gerade mit anderen Prozessen beschäftigt, ich kann jetzt diese oder jene Situation nicht so gut begleiten. es sich wirklich leicht machen. Also dann vielleicht nicht die krassen Alleingänge, Adventures planen, Abenteuer planen in dieser Zeit mit dem Kind, sondern vielleicht eher auf das, was sich bewährt hat, zurückgreifen. Ja, diese neuen Sachen ausprobieren, das können wir super gut in der ersten Zyklusphase machen, in der U-Time, in der Me-Time, also in dieser zweiten Zyklusphase sollten wir wirklich schauen, dass wir es uns leicht machen, dass wir so wenig Kooperationsbälle wie möglich am Tag abgeben müssen für Situationen, die uns aufreiben. Und was bedeutet das, wenn du vielleicht ins Büro gehst und da einem Job nachgehst? Mit diesem Wissen könntest du einfach deine To-Dos etwas besser strukturieren beziehungsweise unterschiedliche Prioritäten vergeben. Und wenn du merkst, dass es etwas gibt, was vielleicht in einer Woche noch immer erledigt werden kann, dann würde ich es an deiner Stelle schieben. So habe ich das tatsächlich auch gemacht, als ich damals noch im Büro war. Weil ich wusste, dass dann auch wieder eine Phase kommt, wo ich die Sachen sehr gut wieder aufholen kann. Und ab einem gewissen Punkt war ich so sicher darin, wie ich mich wann fühle im Zyklus, wann ich auf welche Ressourcen zurückgreifen kann, dass ich damals tatsächlich sogar meinen männlichen Vorgesetzten mit ins Boot geholt habe und wir da sehr transparent darüber gesprochen haben und das für uns umgesetzt haben. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich hier eine Expertise aufbauen konnte und schon eingeladen worden bin, dann als Selbstständige in einem Unternehmen einen Workshop zu halten zum Thema Zyklusmanagement am Arbeitsplatz. Zyklusorientiertes Arbeiten. Was super cool ist und was auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist und das einfach wieder einmal zeigt, wie wichtig es ist, dass wir überhaupt über die Periode sprechen, dass wir überhaupt über den Zyklus sprechen, weil noch vor 20, 30 Jahren wäre so etwas undenkbar gewesen. Und wie viele Frauen haben quasi darunter gelitten, beziehungsweise hatten dann einfach ja ungleiche Chancen. Und wenn wir einfach auch über Chancengleichheit sprechen, ist es einfach extrem wichtig, dass wir über solche Themen offen sprechen. Einen letzten Punkt, den ich angesprochen habe, möchte ich auch hier nochmal einfließen lassen. Und zwar sind das die hormonellen Verhütungsmittel. Egal, ob es die Antibabypille ist, ob es das Stäbchen ist, die Spirale oder sonst irgendwelche hormonellen Kontrazeptiva. Es ist egal, ob sie nur lokal wirken oder ob du sie oral einnimmst. Ab einem gewissen Punkt ist der Stoff in deinem gesamten Körper drin. Punkt 1 und Punkt 2, es ist ein Ovulationshemmer. Das bedeutet, dass ein Eisprung verhindert werden soll. Und wie kann ein Eisprung biologisch verhindert werden? Also wo in der Biologie finden wir das? Wenn wir schwanger sind, dann werden durch den hohen Progesterongehalt werden weitere Eisprünge verhindert. Und jetzt ist es nicht so, dass wir mit diesen hormonellen Verhütungsmitteln Progesteron zu uns nehmen, sondern wir nehmen das künstlich gebaute Gestagen, was sich eben wie andere Botenstoffe auch an die Hormonen, also an die Hormonrezeptoren setzen kann. Dadurch, dass diese Konzentration im Körper so hoch ist, ist natürlich die Östrogenkonzentration niedrig. Das heißt, dadurch ist der Cervix verdickt, der Muttermund ist geschlossen, die Eizellreifung wird, weil das Gehirn hat ja keinen Befehl, dass irgendwie Eizellen durch das follikelstimulierende Hormon reifen sollen. Das wird verhindert, soll eine Einnistung verhindert werden. Und was jetzt in dem Zusammenhang auch noch das Wichtigste ist, es wird einfach keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Es wird keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Und wenn keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, dann kann sie auch nicht abgeblutet werden. Das, was wir unter der Antibabypille zum Beispiel erleben, ist eine Hormonersatzblutung. Warum? Weil die Forscherinnen und Forscher festgestellt haben, dass es für die weibliche psychische Gesundheit wichtig ist, dass dieser Zyklus ablaufen kann, dass sie einmal im Monat bluten. Weil unter der Schwangerschaft hast du ja schließlich auch keine Blutung. Das heißt, diese Blutung könnte man auch einfach weglassen. Man hat diese Hormonersatzblutung sozusagen, führt man künstlich herbei, um der weiblichen Psyche sozusagen zu suggerieren, dass mit dir alles in Ordnung ist. Und ich finde, dieser Punkt ist einfach so ein bildet so eine gute Grundlage für mein Schlussplädoyer für den weiblichen Zyklus. Wenn es so unabdingbar ist für unsere weibliche, mentale, emotionale Gesundheit, dass wir einmal im Monat wissen, wir bluten. Die Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut. Mit uns ist alles in Ordnung. Warum tun wir dann so, als ob wir es nicht hätten? Wieso leben wir dann einen Alltag, der nicht in der Autorität unseres Körpers gegründet ist, sondern in irgendwelchen materiellen Dingen im Außen und ganz stark nach dem Leistungsprinzip geformt ist? Und jetzt können vielleicht Stimmen in dir laut werden, naja, weil nun mal so unsere Welt funktioniert und wie soll ich denn sonst irgendwie Geld verdienen und so weiter. Und jetzt kommen wir vielleicht an den wahren Kern, wieso sich so viele Frauen schwer tun, wirklich einen Alltag zu wählen im Einklang mit ihrer weiblichen Natur. Weil sie Angst haben, dann nicht mehr selbstwirksam zu sein, keinen Erfolg zu haben, kein Geld zu bekommen, weniger wert zu sein, sich einzugestehen, dass sie halt eben doch nicht männlich sind, dass sie es eben doch nicht auf männliche Weise erreichen können. Und jetzt bin ich hier. Und ich frage dich, musst du es denn auf männliche Weise erreichen? Wenn du ein Dieselfahrzeug wärst und man würde dich mit Benzin tanken, wie weit würdest du kommen? Wahrscheinlich nicht sehr weit. Und unsere weibliche Natur ist wie unser Treibstoff. Also handeln wir doch besser für uns, statt gegen uns. Und wenn es für dich nicht Antrieb und Belohnung genug ist, zu wissen, dass du einfach angenehmere Zyklen erlebst, vielleicht ist es Antrieb für dich, dass du weißt, je besser du dich um dich in deinen fruchtbaren Jahren kümmerst, umso angenehmer wird auch die Zeit des Wechsels, die Wechseljahre für dich werden. Und wenn das kein Antrieb für dich ist, dann vielleicht die Freiheit, das Gefühl von Freiheit und Selbstermächtigung, das sich einstellt. Wenn du für dich losgehst und wenn du Entscheidungen für dich triffst. Und es bedeutet erstmal nicht, dass das Entscheidungen gegen andere sind, sondern es sind Entscheidungen für dich. Und wenn du darin Unterstützung brauchst, wenn du hier gerne mal durch einen langen, intensiven Prozess gehen möchtest und dich das jetzt gerufen hat und du gesagt hast, ich bin bereit für den nächsten Schritt, aber ich merke, ich kann diesen nächsten Schritt nicht irgendwie mit einem Ratgeber oder mit einem Selbstlernkurs machen. Ich brauche wirklich jemanden an meiner Seite, der mich accountable hält, der mit mir Prozesse anstößt, der sich mit mir mein Leben gemeinsam anschaut und sagt, hey, hier könntest du vielleicht die Weichen anders stellen. Dann melde dich bitte gerne bei mir. A Limitless Woman, die Türen stehen offen. Und ich werde dir alle Informationen dazu zugänglich machen. Melde dich gerne bei mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich zu begleiten. Und wenn du sagst so, ja, das hört sich interessant an, aber eigentlich würde mir schon 1,5 Stunden mit dir reichen, Ricarda. Ich bräuchte einfach mal so einen frischen Blick auf meine Situation. Dann schreib mir auch da gerne. Ab Ende August werden Ressourcen frei, dass ich auch mal nur 1,5 Stunden mich mit Zoom mit dir treffen kann. Und wir dann da in den Austausch gehen können und wir sozusagen eine kleine Analyse oder ein kleines Mini-Coaching machen können. Ich würde mich sehr freuen, dich auch in diesem Raum begrüßen zu dürfen. Und ansonsten sage ich dir vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier in diese Podcast-Folge eingeschaltet hast. Vielen Dank, falls du auf Instagram dabei gewesen bist, dass du meine Stories angeschaut hast, dass du da interagiert hast, dass du zugeschaut hast. Und ja, am Ende wird es mich natürlich auch interessieren, was war für dich jetzt neu? Was hat dich am meisten überrascht? Was wusstest du nicht? Was hat dich bestätigt? Es würde mich einfach wahnsinnig interessieren, wo vielleicht noch Lernfelder sind, damit ich einfach noch besser unterstützen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag oder Abend, wo auch immer du mir zuhörst. Ich freue mich, dich ganz bald hier wieder im Gedankenfrei-Podcast begrüßen zu dürfen. Von Herzen, deine Ricarda.